NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Die Bundesregierung hat die deutschen Soldaten aus dem Irak ausgeflogen wegen Sicherheitsbedenken. Sie sind jetzt in Jordanien und Kuwait. Derweil beraten einige EU-Außenminister schon mal über die Entwicklung im Iran und im Irak und ebenso in Libyen. Die CSU-Fraktion hat bei ihrer Klausur hingegen wenig Zeit für Außenpolitik. Alles dreht sich um Söders Idee einer Kabinettsumbildung. Und vor 5 Jahren starben in Paris 17 Menschen bei Terroranschlägen auf das Satiremagazin Charlie Hebdo und einen jüdischen Supermarkt. Dazu auch unser Kommentar. Das Parlament im Irak, das hatte am Sonntag beschlossen, alle ausländischen Soldaten des Landes zu verweisen. Das ist eine Reaktion auf die gezielte Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimani in Bagdad, also im Irak, durch die US-Regierung. Betroffen sind davon vor allem die Truppen der internationalen Anti-IS-Koalition, die die USA anführen. Und zu dieser Koalition gehört neben Dutzenden anderen Staaten auch Deutschland. Die Bundesregierung will an dem Einsatz im Prinzip festhalten, aber dennoch hat sie deutsche Soldaten jetzt erstmal aus dem Irak abgezogen. Und mittlerweile hat auch die NATO einen Teil ihrer Truppen vorübergehend aus dem Land herausgeholt. Aus Berlin berichtet Birgit Schmeitzner.
Der Wehrbeauftragte der Bundeswehr, Hans-Peter Bartels, begrüßt die Verlegung der Soldaten. Es sei richtig gewesen, die Ausbilder aus dem Feldlager Taci und die Soldaten im Hauptquartier in Bagdad auszufliegen.
Unsere deutschen Bundeswehrsoldaten sollten nicht zwischen die Fronten geraten. Deshalb sind sie im Moment gut aufgehoben außerhalb des Konfliktgebiets. Und alles Weitere ist im Moment eine Frage der Diplomatie auf höchster Ebene.
Die Laufe, bestätigte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer am Rande der CSU-Klausur in Seon. Man habe Kontakte und nutze sie. Klar sei aber auch, die Bundeswehr sei auf Einladung der Regierung im Land. Das irakische Parlament hatte sich dafür ausgesprochen, ausländische Truppen auszuweisen. Sollte sich die Regierung dem anschließen, sagte Kramp-Karrenbauer, dann habe man das zu akzeptieren.
Die Frage, ob und wie wir die Arbeit fortsetzen können, hängt entscheidend von der Entscheidung der irakischen Regierung ab. Diese Gespräche laufen jetzt, das muss man abwarten. Vorher ist alles Kaffeesatzleserei.
Fürs Erste lautet Kramp-Karrenbauers Linie, Truppenverlegung in die Nachbarländer ja, ganz raus aus dem Irak nein, weil die Mission gegen das Terrornetz IS weiter notwendig sei. Angesichts der Sicherheitslage waren am Wochenende die Ausbildungslehrgänge für irakische Kräfte ausgesetzt worden. Das Personal, das nicht unmittelbar benötigt werde, wurde deshalb ausgeflogen. Auch, wie Kramp-Karrenbauer sagte, um es nicht unnötiger Gefahr auszusetzen. Andere Staaten täten dies ebenfalls, ein Vorgehen also im internationalen Gleichklang. 35 deutsche Soldaten, die bisher im Zentralirak Dienst taten, waren in der vergangenen Nacht ausgeflogen worden. In Erbil im Norden des Irak ist die Sicherheitslage weniger angespannt. Die dort stationierten mehr als 100 Männer und Frauen blieben vor Ort. Kramp-Karrenbauer will das als Zeichen dafür verstanden wissen, dass Deutschland seiner Verpflichtung in der Mission nachkommen will. Zuletzt hatten Politiker von AfD, der Linkspartei und den Grünen gefordert, dass sich die Bundeswehr ganz aus dem Irak zurückzieht. Linken Parteichef Bernd Rieksinger bekräftigte das jetzt.
Der Teilabzug ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber er ist halbherzig.
Der Einsatz sei ohnehin wirkungslos. Auch die Grünen stellen die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Mission. Grünen-Außenexperte Omid Nuripur ist für einen Abzug der Bundeswehr und dafür auf diplomatischem Wege der, so wörtlich, steilen Rutschbahn in eine militärische Eskalation entgegenzuwirken.
Es geht nicht nur darum, den Iran davon abzuhalten, eine Vergeltung zu üben. Es geht auch darum, Nachbarstaaten davon abzuhalten, auf eine iranische Überreaktion wiederum falsch zu reagieren, sodass wir in eine endlose Kaskade von Gewalt geraten.
Nuripur fände es ein gutes Zeichen, wenn Außenminister Heiko Maas zu Gesprächen in die Region reisen würde, auch nach Saudi-Arabien und in die Arabischen Emirate, um zu verhindern, dass diese Länder ihrerseits eskalieren.
Aus Berlin war das Birgit Schmeitzner. Am Persischen Golf, im Irak und im Iran verschieben sich gerade die politischen Frontlinien und sie lassen der Europäischen Union wenig mehr als eine Zuschauerrolle. Das Gleiche gilt auch für Nordafrika, für Libyen. Dort drängt ein weiterer Akteur in den Vordergrund. Die Türkei hat beschlossen, Truppen nach Libyen zu entsenden. Darüber haben die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und Italiens heute beraten. Aus Brüssel, Astrid Korall.
Die Krisendiplomatie der EU läuft angesichts der Spannungen im Nahen und Mittleren Osten und in Libyen in diesen Tagen auf Hochtouren. Was sich auch daran erkennen lässt, dass sich bereits vor einer geplanten Sondersitzung der europäischen Außenminister am kommenden Freitag einige von ihnen bereits heute in Brüssel trafen. Bundesaußenminister Heiko Maas war mit dabei und zeigte sich wegen der aktuellen Lage in Libyen alarmiert. Die EU könne nicht länger akzeptieren, dass das Land zum Schauplatz eines Stellvertreterkriegs geworden sei. Das heutige Gespräch mit seinen Amtskollegen aus Frankreich, Großbritannien und Italien nannte Maas konstruktiv. Er habe Unterstützung für den sogenannten Berlin-Prozess bekommen, der eine friedliche Lösung suchen soll und dessen Ziel ein Libyen-Gipfel in der deutschen Hauptstadt ist.
Dazu gibt es allerdings noch einiges an Arbeit zu erledigen. Und deshalb haben wir uns darauf verständigt, dass ab morgen die Gespräche auch mit den Parteien in Libyen geführt werden sollen, um die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass es in Libyen eine politische Lösung gibt.
Zuvor hatte Maas bereits betont, dass alle Länder, die in dem Bürgerkriegsland Einfluss nehmen, in die Pflicht genommen werden müssten. Sie sollten einen Waffenstillstand und ein Waffenembargo mittragen. Ob sich allerdings ausländische Akteure wie Russland in jene Pflicht nehmen lassen, bezweifeln Experten. Trotzdem, der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell rief dazu auf, jede weitere Eskalation der Gewalt zu stoppen, die Kämpfe sofort einzustellen, genauso wie die zunehmende Einmischung von außen.
We are calling for an immediate stop to any further escalation of violence and also to the external interference which has been increasing on the last days.
Es war klar, wen Borrell damit auch ausdrücklich gemeint hat, die Türkei. Präsident Erdogan hat mittlerweile eigene Truppen nach Libyen geschickt. Sie sollen Einheiten der Regierung unterstützen. Borrell wurde deutlich, man weise diese Einmischung zurück. Sie verstärke die Sorgen der EU über die Situation in Libyen.
Which is something that we reject. And we increase our worries about the situation in Libya.
Am Freitag, wenn alle 28 Außenminister der EU in Brüssel zusammenkommen, wird es erneut um Libyen gehen und auch um den Iran und das Atomabkommen. Am Sonntag hatte Teheran die fünfte und letzte Phase des Rückzugs aus der Vereinbarung angekündigt, will wieder mehr Uran als erlaubt anreichern. Für Heiko Maas hat das Abkommen nicht an Wert verloren. Es halte den Iran davon ab, eine Atombombe zu bauen.
Dieses Ziel verfolgen wir weiter, aber wir können natürlich nicht akzeptieren, wenn der Iran seine Verpflichtungen suspendiert. Darauf muss es eine Reaktion geben.
Wie sie ausfällt, ist noch unklar. Eine Möglichkeit, die die Europäer haben, ist, einen sogenannten Streitschlichtungsprozess in Gang zu setzen. Der ist für den Fall vorgesehen, dass sich eine Seite nicht mehr an das Abkommen hält. Sollte innerhalb einer Frist der Streit nicht geschlichtet werden, könnten die Vereinten Nationen wieder Sanktionen gegen den Iran einführen. Das Abkommen wäre dann endgültig Geschichte.
Aus Brüssel war das Astrid Korall. Dass die Europäische Union außenpolitisch wenig Gewicht in die internationale Waagschale wirft, das wird immer wieder bemängelt. Heute hat der rumänische Präsident Klaus Iohannis ins gleiche Horn gestoßen. Er ist zu Gast bei der Neujahrsklausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag als einer von zwei Staatsoberhäuptern. Außer ihm ist dann noch die Präsidentin von Estland gekommen, Kerstin Kaljulaid. Das war aber nur der Anfang der Tagung im Kloster Seon der Grodenkirch.
Für den Gastgeber in Seon war es eine Art Speed-Dating. Alle paar Stunden empfing CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt neue Gäste. Los ging's morgens mit der Präsidentin aus Estland, dann machte der rumänische Präsident Station im Kloster. Abgelöst wurde der von
Annegret Kramp-Karrenbauer.
Die CDU-Chefin wollte ursprünglich in Seon vorbeischauen, um die neue Harmonie der Schwesterparteien weiter zu pflegen. Doch Markus Söder, der CSU-Vorsitzende, brachte unerwartet Spannung in die Sache. Mit der Idee, das Kabinett umzubilden, um der Großen Koalition in der zweiten Halbzeit noch mal neuen Schwung zu geben, wie er in Seon erklärte.
Zu sagen, alles bleibt bis zum Ende so, wie es ist, ist eine Meinung und ist eine Idee. Aber ich glaube, dass die Einnahmen der Verstärkung, da ist das Beispiel dem Fußball schon gerechtfertigt, so eine zweite Luft, die kann am Schluss noch mal allen Beteiligten etwas helfen.
Vor allem die Mannschaftsteile Wirtschaft und Innovation, die der CDU angehören, hält Söder für etwas lahm und wünscht sich eine Verjüngung. Wer deshalb heftigen Protest der CDU-Chefin erwartet hatte, wurde überrascht. Eine Team- oder besser gesagt Kabinettsumbildung für AKK durchaus denkbar.
Das ist eine Möglichkeit, die Markus Söder ins Spiel gebracht hat. Und ich habe eben gesagt, das ist etwas, was wir im Laufe der Monate besprechen.
Die Union braucht braucht ein Zukunftsprogramm für das kommende Jahr, das Wahljahr, sagte Kramp-Karrenbauer ähnlich wie Söder. Sei ein Aufbruch für die Zeit nach dieser Legislaturperiode nötig.
Wir sind uns im Ziel ganz klar, programmatisch neu und auch mit den entsprechenden dazu passenden neuen Gesichtern. Das ist die Ausstellung, mit der wir ins Wahljahr gehen wollen.
Söder ergänzte, auch die Kanzlerkandidatenfrage werde von den beiden Unionsvorsitzenden geklärt. Kramp-Karrenbauer, die in Seon ursprünglich vor allem über ihre Arbeit im Verteidigungsministerium berichten sollte, äußerte sich auch zum aktuellen Nahostkonflikt. Demnach hält Deutschland gemeinsam mit seinen Partnern am internationalen Einsatz gegen den IS im Irak und Syrien fest.
Die Frage, ob und wie wir die Arbeit fortsetzen können, hängt entscheidend von der Entscheidung der irakischen Regierung ab. Diese Gespräche laufen jetzt, das muss man abwarten. Vorher ist alles Kaffeesatzleserei.
Die deutschen Soldaten vor Ort dürften jedenfalls keinen unnötigen Risiken ausgesetzt werden.
Aus Berlin war das ein Beitrag von der Grodenkirch. Auch die Grünen sind zu Jahresbeginn in Klausur gegangen, um ihre politische Linie fürs neue Jahr festzulegen. Dabei ging es ihnen ums Klima, das ist ja klar. Und gleichzeitig wollten sie gegen das Image ankämpfen, sie seien unternehmerfeindlich. Also wie, das ist die grüne Preisfrage, lässt sich weniger CO2 ausstoßen, wie lässt sich nachhaltiger produzieren und dennoch Profit erwirtschaften? Aus Hamburg von der Tagung Frau Reinig.
Mehr Mindestlohn, mehr Anreize für erneuerbare Energien und Umweltschutz, mehr Kapital für die Förderung innovativer Ideen und mehr Regierungsbeteiligung. Das wollen die Grünen in den nächsten Jahren erreichen. Dafür haben sie auf der Klausurtagung in Hamburg verstärkt die Wirtschaft ins Visier genommen, als Drehscheibe für Veränderungen in der Sozial- und Umweltpolitik. Die Wirtschaft erfinde sich in diesem Jahrzehnt neu, sagt die grüne Parteichefin Annalena Baerbock.
Und dafür braucht sie klare politische Leitplanken, damit es Planungssicherheit gibt, gerade für Innovation, die es in diesen Themenbereichen gibt, aber gerade auch für einen fairen Wettbewerb, wo es kein ökologisches oder Sozialdumping gibt.
Für Wirtschaftsunternehmen, wie zum Beispiel in der Metallverarbeitung, müssten sich Investitionen in den Umweltschutz lohnen, fordern die Grünen.
Weil natürlich ist eine klimaneutrale bzw. CO2-freie Aluminiumherstellung am Anfang erstmal sehr kostenintensiv. Dass wir dies durch eine Industrieförderung unterstützen wollen und müssen.
Außerdem sollen Doppelbelastungen bei Steuern, Netzentgelten und Umlagen abgeschafft werden. Investieren wollen die Grünen in innovative Ideen und Start-ups. An Erfindertum mangele es nicht, so Baerbock. Für Gründer soll es deshalb 25.000 Euro Startkapital geben. Und der Staat soll weiter investieren.
Um das Know-how auch gerade in solchen Innovationsregionen wie Hamburg zu halten, schlagen wir einen Zukunftsfonds vor, wo dann der Staat als stiller Teilhaber mit dabei wäre.
Bei der Sozialpolitik setzen die Grünen auf eine Reform des Niedriglohnsektors, so der grüne Vorsitzende Robert Habeck.
Das Wissen, dass es diesen Niedriglohnsektor gibt, dass es einen erwischen kann, dass ich im Betrieb zwar selber noch im tarifgeschützten Verhältnis arbeite, aber mein Kollege Leiharbeiter ist, der nur noch die Hälfte verdient von dem, was ich verdiene. Das greift über bis weit in die Mittelschicht und diese Angst zerfrisst den stabilen Kern von Gesellschaft.
Auf die Forderung nach 12 Euro Mindestlohn hatten sich die Grünen schon auf ihrem letzten Parteitag festgelegt. Weitere Punkte im Beschlusspapier der Klausurtagung: Minijobs sollen sozialversicherungspflichtig werden und Mitarbeiter in Betrieben sollen mehr mitbestimmen können. Das nächste konkrete Ziel der Grünen ist, mit der Hamburger Bürgermeisterkandidatin Katharina Fegebank eine weitere Landesregierungschefin zu stellen. Am liebsten mit der SPD als Juniorpartner, so Fegebank.
Ich habe eine ganz klare Präferenz für Grün-Rot und nehme die aktuellen Debatten auch von den politischen Mitbewerbern so wahr, dass da eigentlich auch gerade gar keine anderen Konstellationen in Frage kommen.
Mit Blick auf die konservativ-grüne Koalition in Österreich will die Parteispitze auf Bundesebene keine Bündnisse ausschließen, sagt Grünen-Parteichef Robert Habeck.
Also, dass wir in einer Zeit leben, wo politische Parteien nach Wahlen nicht nur mit ihren Wunschpartnern koalieren können, das dürften inzwischen alle gelernt haben.
Eines machen die Grünen aber auch jetzt wieder klar. Sie wollen regieren und in Hamburg am liebsten schon nach der Bürgerschaftswahl im Februar.
Das war ein Beitrag von Frauke Reinig aus Hamburg und Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Je suis Charlie, ich bin Charlie. Das war das Bekenntnis von Parisern und von Franzosen, von solidarischen Menschen und Staatsoberhäuptern in aller Welt, als vor 5 Jahren etliche Mitarbeiter der französischen Satirezeitung Charlie Hebdo einem Terroranschlag zum Opfer fielen. Ein anderer Attentäter tötete 2 Tage später Geiseln in einem jüdischen Supermarkt. Auch das hing mit diesem Terroranschlag auf Charlie Hebdo zusammen. Ein Rückblick von Sabine Wachs aus Paris.
Allah Akbar, Gott ist groß, schrien die Attentäter, während sie auf die Straße stürmten und flüchteten. Kurz zuvor hatten die beiden islamistischen Terroristen die halbe Redaktion der Satirezeitung Charlie Hebdo ausgelöscht. Der heutige Redaktionsleiter Ries, alias Laurent Sourisseau, überlebte das Attentat schwer verletzt. Ein Mann, eine Art schwarze Silhouette, betrat den Raum. Er hatte eine schusssichere Weste an, hatte eine Waffe. Ich habe kurz gezögert und habe mich dann auf den Boden geworfen. Ich habe geahnt, was passieren würde. Dann habe ich nichts mehr gesehen, aber alles gehört. Nach dem Blutbad in der Redaktion ging der Slogan Je suis Charlie, ich bin Charlie, um die Welt. Frankreich stand unter Schock. Die Großverhandlung nach den Attentätern dauerte 3 Tage. Ein weiterer Attentäter nahm Geiseln in einem jüdischen Supermarkt. Am Ende wurden alle 3 Täter erschossen. Das Titelbild, das den weinenden Propheten Mohammed zeigte, mit dem Schild Je suis Charlie in den Händen, zeichnete Luce. Er überlebte das Attentat, weil er, wie seine Kollegin Catherine Meurice, zu spät zur Redaktionssitzung kam. Beide Zeichner haben die Zeitung heute verlassen. Das Leben der Zeitung ist mir völlig fremd geworden. Ich habe ein neues Kapitel aufgeschlagen. Ich will nicht mehr wissen, was dort passiert. Ich bin sicher, die Kollegen verstehen das. Meurice ist froh, die Redaktion verlassen zu haben. Unter anderem der ständige Polizeischutz, unter dem Redaktionsleiter Ries und einige andere Zeichner der Zeitung immer noch stehen, habe sie zermürbt. Für Redaktionsleiter Ries bedeutet der Polizeischutz aber auch die Freiheit, weiter für die Meinungsfreiheit kämpfen zu können. Ich habe das Gefühl, dass wir langsam den Geist von 2015 wiedergefunden haben. Die Verbindung mit unseren Lesern, sie ist noch da. Sie ermutigen uns, weiterzumachen, weiter kritisch zu sein, uns von nichts abbringen zu lassen. Das war früher auch so. Zum ersten Mal seit dem Attentat nahm ein Großteil der Redaktion im November 2019 an einer öffentlichen Veranstaltung in Straßburg teil. Charlie lebt. Das ist die Botschaft der Redaktion für das Jahr 2020. Ein Jahr, in dem sich das schreckliche Attentat zum 5. Mal jährt. Ein Jahr, in dem in Paris der Prozess gegen die Komplizen der Attentäter beginnt. 2020 ist aber auch das Jahr, in dem Charlie Hebdo sein 50-jähriges Bestehen feiert. Charlie lebt. 2020 hat diese Botschaft ein besonderes Gewicht.
Aus Paris berichtete Sabine Wachs. Die Solidarität war riesig nach dem Terroranschlag auf den jüdischen Supermarkt und auf das Satiremagazin Charlie Hebdo. Aber das waren nicht die letzten Anschläge in Frankreich und sie haben das Land grundlegend verändert. Ein Kommentar aus Paris von Martin Bohne.
Genau 5 Jahre nach dem Blutbad in ihren Redaktionsräumen, ausgeführt von verblendeten Fanatikern im Namen der islamischen Religion, brachte Charlie Hebdo eine Sondernummer an die Kioske. Charlie Hebdo ist immer noch lebendig, schreibt Chefredakteur Ries darin, zum großen Bedauern derer, die uns verschwinden sehen wollten. Und die Satirezeitschrift karikaturiert das Weltgeschehen weiter bissig, ja bitterböse, respektlos und durchaus zuweilen auch geschmacklos. Aber es gibt auch die schlechten Nachrichten. Ries steht weiter unter Polizeischutz und die Karikaturisten werden häufig für ihre Meinungen angefeindet und sogar bedroht. Der Angriff auf Charlie Hebdo vor 5 Jahren war auch ein Angriff auf die Presse und die Meinungsfreiheit. Das Magazin hatte sich durch Mohammed-Karikaturen den Zorn der Islamisten zugezogen. Man muss wirklich nicht alles gut finden, was Charlie Hebdo so veröffentlicht. Aber eine freie, zivilisierte Gesellschaft muss auch dissonante und störende Meinungen aushalten, sofern sie nicht zum Unfrieden aufhetzen und Hass propagieren. Der Schutz dieser Freiheit gehört zum Schutz der Demokratie dazu. Aber um diesen Schutz ist es in Frankreich zunehmend schlechter bestellt. Wenige Tage nach dem Attentat auf Charlie Hebdo gingen Millionen auf die Straße, um sich mit den Angegriffenen zu solidarisieren. Wir sind Charlie wurde über die Grenzen Frankreichs hinweg zum Ruf für eine menschliche, tolerante Gesellschaft. Die Woge der Solidarität trug nicht lange. Charlie Hebdo widmet seine aktuelle Gedenkausgabe der bedrohten Meinungsfreiheit. Konsequent verteidigt werde die Freiheit, auch Politiker und Religionen satirisch aufzuspießen, derzeit nur noch von den Gerichten, heißt es im Leitartikel. Dahingegen würden in der Gesellschaft Kreise immer lauter, die sich anders Äußernde im Zeichen eines moralischen oder religiösen Rigorismus attackieren und bedrohen. In den sozialen Netzwerken, an den Universitäten, auf öffentlichen Veranstaltungen. In Frankreich kann man das gut an der Diskussion um die Islamophobie beobachten. Muslimische Verbände, viele linke Politiker und Intellektuelle werfen der französischen Gesellschaft Islamfeindlichkeit vor. Dafür gibt es real auch durchaus Hinweise. Moslems sind oft wirtschaftlich und sozial benachteiligt. Wer in den Pariser Vorstädten lebt, hat wenig Aussichten auf einen Job. Von rechts kommen Pauschalurteile, der Islam sei mit den Werten der französischen Gesellschaft unvereinbar, Islam und islamistischer Terror werden in einen Topf geworfen. Aber der Vorwurf der Islamophobie ist zum Totschlagargument gegen jegliche kritische Auseinandersetzung mit dem Islam verkommen. Experten, die zum Beispiel auf die fatale Rolle von salafistischen Predigern bei der Radikalisierung von muslimischen Jugendlichen hinweisen, werden daran gehindert, Vorträge zu halten. Universitätsverantwortliche oder Verleger geben aus Angst vor der Auseinandersetzung oft klein bei und verzichten in vorauseilendem Gehorsam darauf, umstrittene Persönlichkeiten einzuladen. Um das Klima des Meinungsstreits ist es in Frankreich 5 Jahre nach Charlie Hebdo nicht zum Besten bestellt.
5 Jahre sind vergangen seit dem Anschlag auf einen jüdischen Supermarkt und auf das Satiremagazin Charlie Hebdo in Paris. Sie hörten die Meinung von Martin Bohne im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Das war knapp. Pedro Sanchez ist heute im spanischen Parlament erneut zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Mit einer hauchdünnen Mehrheit von 2 Stimmen. Immerhin, für Spanien bedeutet das Ende einer politischen Blockade, in der es gar keine reguläre Regierung mehr gegeben hat. Trotz 2er Parlamentswahlen im vergangenen Jahr. Aus Madrid, Marc Dugge.
Der spanischen Politik kann man vieles vorwerfen, aber nicht, dass sie langweilig wäre. Im Gegenteil, es war ein Politkrimi, den Spanien in den vergangenen Tagen erlebt hat, spannend bis zum Schluss. Denn bis zuletzt war offen, ob es Pedro Sanchez gelingen würde, die nötige Mehrheit zusammenzuzimmern. Um 3:15 verkündete die Parlamentspräsidentin Batet das Ergebnis. Sanchez ist gewählt mit gerade mal 2 Stimmen Mehrheit. Das knappste Ergebnis in der Geschichte der spanischen Demokratie. Dabei ist der Ministerpräsident kein Neuling. Pedro Sanchez führt die Regierung schon seit Sommer 2018. Damals hatte er ein Misstrauensvotum gegen den konservativen Mariano Rajoy gewonnen. Jetzt kann er sich auch auf das Ergebnis einer Parlamentswahl stützen. Der Weg ins Amt war beschwerlich, der Widerstand gegen ihn erbittert. Für Konservative und Ultrarechte ist Sanchez ein Feindbild, ebenso für katalanische und baskische Nationalisten. Für seine Linkskoalition brauchte er trotzdem ihre Unterstützung, zumindest in Form einer Enthaltung. Seine Gegner setzten nur auf sture Blockade, so Sanchez.
Es la España que bloquea, sin alternativa.
Das ist das Spanien, das blockiert, ohne Alternative, ohne Lösung, Horizont und Antwort. Heute stehe ich erneut vor Ihnen, um für das Vertrauen der Mehrheit dieses Parlaments zu bitten. Diese Koalition ist die einzige mögliche Regierung nach 5 Wahlen, davon 2 allein im vergangenen Jahr. Die Konservativen unterstellen dem Sozialisten, seine persönlichen Machtinteressen vor die des Landes zu stellen. Sie werfen Sanchez vor, sich bei seiner Wahl auf gefährliche Kompromisse eingelassen zu haben. So brauchte Sanchez etwa die Enthaltung der katalanischen Separatistenpartei ERC, um die nötige Mehrheit zu bekommen. Diese Enthaltung hatte allerdings ihren Preis. Sanchez musste sich zu hochrangigen Gesprächen mit den Separatisten bereit erklären, um für den Katalonien-Konflikt eine, Zitat, politische Lösung zu finden. Auch die baskischen Nationalisten der Partei Bildu enthielten sich. Für den Chef der konservativen Volkspartei, Pablo Casado, ist das ein Pakt mit dem Teufel.
La democracia española ha tenido 2 grandes enemigos.
Die spanische Demokratie hat 2 große Feinde gehabt, die Terroristen und jene, die einen Staatsstreich wollen. In ihren Händen liegt jetzt unsere Zukunft. Sie, Herr Sanchez, dürfen die Spanier nicht als Geiseln nehmen, um sich die nötige Unterstützung für ihre Wahl zu sichern und den Rechtsstaat nicht als Tauschware für ihren krankhaften Ehrgeiz. Unterstützung bekam Sanchez dagegen von Pablo Iglesias, Chef der Linkspartei Unidas Podemos und künftiger Koalitionspartner. Sie werden uns nicht dafür angreifen, was wir tun. Sie werden uns dafür angreifen, was wir sind. Ich bitte dich, dass du als Regierungschef den richtigen Ton gegenüber den Provokateuren und ewig Gestrigen anschlägst und dass du die höchste demokratische Entschlossenheit zeigst. Spaniens Parlament so polarisiert wie schon lange nicht mehr. Dabei versucht sich Pedro Sanchez als Pragmatiker zu verkaufen, als einer, der ein geteiltes Land wieder zusammenbringt. Doch gerade die Frage über den Umgang mit den katalanischen Separatisten spaltet nicht nur das Parlament, sondern auch die Parteien. So stimmte etwa die Abgeordnete einer kleinen Regionalpartei der Kanaren gegen Sanchez, gegen den Kurs der Parteiführung. Pedro Sanchez hat es geschafft, doch einfach wird das Regieren nicht. Mit seiner Linkskoalition hat er keine Parlamentsmehrheit. Für seine Vorhaben muss er sich immer wieder Mehrheiten organisieren. Und Linksparteichef Pablo Iglesias ist kein einfacher Koalitionspartner. Gut möglich, dass auch diese Regierung kein langes Leben vor sich hat. Doch nach 4 Wahlen in 4 Jahren sind viele Spanier froh, dass das Land überhaupt eine Regierung hat. Zumindest erst einmal.
Pedro Sanchez ist in Spanien erneut zum Ministerpräsident gewählt worden. Marc Dugge war das aus Madrid. In Australien gibt es wenig Entwarnung an der Feuerfront. Zwar gab es heute einen kurzen Wetterumschwung und den haben die Feuerwehrleute dann sofort genutzt, um die verheerenden Buschbrände im Osten des Landes wenigstens teilweise einzudämmen. Aber gleichzeitig haben sie Sorge, dass sich 2 Brände zu einem Riesenfeuer vereinigen könnten, die in den Bundesstaaten New South Wales und Victoria. Und solch ein riesiger Brand wäre dann endgültig unkontrollierbar. Aus Sydney berichtet Holger Senzel.
Das Hauptquartier des New South Wales Fire Service am Olympia Park in Sydney ist der Gefechtsstand im Kampf gegen die verheerenden Feuer. In einem Krieg wähnen sich die Frauen und Männer an den dutzenden großen Bildschirmen. Blaue, gelbe und rote Rauten auf digitalen Karten zeigen, wo der Feind steht. Wettermeldungen kommen herein. An den Wänden hängen Kinderzeichnungen von Löschflugzeugen, Briefe von Menschen aus dem ganzen Land, die alle Danke sagen für den aufopferungsvollen Kampf der Firefighter. In direkter Schlacht können sie ihren übermächtigen Feind nicht besiegen, nur versuchen, ihm die Munition zu nehmen, erklärt Feuerwehrchef Shane Fitzsimmons. Wir entzünden Rückfeuer weit vor der Hauptfeuerlinie, brennen die trockene Vegetation in diesem Streifen ab, nehmen also dem Hauptfeuer die Nahrung und hungern es dadurch aus. Verteidigungsbrände dieser Art sind die sicherste und effektivste Option, wenn es darum geht, die Feuer einzudämmen. Und es ist genau das, was tausende Feuerwehrleute in diesem Augenblick tun und weiter tun werden. In Snowy Valley haben sie den Kampf gegen die Flammen verloren. Ratsfrau Margaret Eiselman steht immer noch fassungslos vor den rauchenden Trümmern, dem Durcheinander von verkohltem Holz und geschmolzenem Blech. Da hinten kam das Feuer den Hügel herunter, raste mitten durch die Konservenfabrik und gegenüber einen anderen Hügel wieder hinauf. Es war wirklich schnell. Wir standen an der Hintertür und sahen die Fabrik brennen. Konserven und Bauholz haben sie in Snowy Valley produziert. Schwarze Stümpfe blieben zurück vor den Kiefern, die an Baustellen in ganz Australien geliefert wurden. Damit ist jetzt für längere Zeit Schluss, denn so ein Baum braucht 20 bis 30 Jahre, um zur Schlagreife heranzuwachsen. Ein weiteres wirtschaftliches Desaster für eine Gemeinde, eines von Hunderten im ganzen Land. Trotzdem wirkt Ray Hill von der Freiwilligen Feuerwehr geradezu erleichtert. Wir haben nicht erwartet, dass es so schlimm werden würde. Wir haben so etwas nie zuvor erlebt. Aber das Irre ist, dass die Menschen hier es alle unbeschadet überlebt haben. Nicht nur die Menschen leiden, erzählt dieser Autofahrer in einem vielfach in den sozialen Medien geteilten Video. Links und rechts der Straße tausende Känguru-Kadaver. 500 Millionen Tiere sind nach bisherigen Schätzungen in den Flammen verendet. Kängurus, Wombats, Koalas, auch das rührt die Nation. Ganz ruhig, mein Kleines, du bist jetzt in Sicherheit, sagt Farmer Sam McGowan zu dem zitternden Känguru-Baby, das er vor den Flammen gerettet hat. Auch dieses Video machte die Runde. Gute Nachrichten, und mögen sie noch so unbedeutend sein im großen Ganzen, werden freudig begrüßt. Sie sind selten, so wie der Regen vergangene Nacht in Sydney. Der Jubel war groß, auch wenn es zu wenig Regen war, um gegen die Brände zu helfen. 170 Feuer derzeit in New South Wales und Victoria. Die Firefighter haben sich darauf eingestellt, dass ihr Krieg gegen die Flammen noch Monate dauern wird.
In Australien wüten die Brände seit vielen Monaten und ein Ende ist immer noch nicht in Sicht. Holger Senzel berichtete aus Sydney. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Beate Hinrichs.
NDR Info.